Aufregung. Auch gar keine Erwartungshaltung, aber okay. Ja, es ist schön, euch alle wiederzusehen, vor allem, weil wir nicht immer da sein konnten. Aber es ist auch schön, einfach die ganzen Sola-Mitarbeiter wiederzusehen. Ihr sitzt alle so ein bisschen vermischt hier, das ist ein bisschen schwierig, weil ich dachte, ich müsste nur in der Ecke gucken, aber es ist super. Ja, es ist einige Zeit her, aber ich erkenne viele wieder. Aber ich erkenne auch irgendwie neue Gesichter hier. Erstmal möchte ich fragen, wer ist alles hier gerade Sola-Mitarbeiter? Bitte steht einmal kurz auf. Nein, nicht auffallen. Sehr gut. Mega. Also für einen VW schon sehr gut, sehr gut. Es sind auch viele Leute zum ersten Mal da. Und ja, für mich ist es auch heute das erste Mal. Deswegen sieht es mir nach. Kurz was zu mir. Mal gucken, ob das Ding funktioniert. Sollte eigentlich funktionieren. Hm. Ja. Nee, erreicht doch nicht. Ja, ist auf on. Nochmal. Ja, yeah. Alles klar. Also, mein Name ist Pascal, ich bin 28 Jahre alt, verheiratet und habe eine kleine Tochter von 2 Monaten. Ja, ganz toll. Und einige mögen mich noch kennen als Springer-Chef 2024, das letzte Mal da gewesen, oder als Zeltmitarbeiter. Oder eine Person kennt mich noch so. 2011, das erste Sola, da hatte ich noch ein bisschen einen Lockenkopf. Habe ich mittlerweile ein bisschen rausfrisiert, das ist schon gut. Und also mein erstes Sola war 2011 und das letzte war 2024. Warum sage ich euch das? Ich möchte euch heute etwas über Gottes Wirken erzählen und heute ganz besonders, weil natürlich die Sola-Mitarbeiter da sind, passt es auch ganz gut, wenn ich von meinen eigenen Erfahrungen darin erzähle, was während des Solas und vor des Solas so passiert. Aber kurz vorab, wer ist jetzt gerade noch hier, der potenziell ein Sola-Teilnehmer ist? Gibt es noch jemand? Ja, ein paar gibt es noch. Okay, also entweder haltet ihr 20 Minuten lang eure Ohren zu oder ihr seht es mir nach, dass ich jetzt ein klein bisschen hinter die Kulissen erzähle, was alles so passiert beim Sola. Es ist nicht viel, aber es geht. Ja, in meinen Zeiten als Mitarbeiter, ich kann zum Beispiel nicht spoilern, in meinen Zeiten als Mitarbeiter habe ich erlebt, wie Kinder und Jugendliche, wie Kinder und Jugendliche, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, wirklich in eine Gemeinschaft kommen, wo Liebe und Respekt einfach ein oberstes Thema ist, wo sie einfach angenommen werden, ohne dass sie irgendwas dafür getan haben. Und diese Kinder sind meistens sehr verschlossen und nach ein paar Tagen merken die so, hier kann ich selbst sein, hier kann ich auftauen. So. Und nach ein, zwei Tagen merken, das Kind taut richtig auf, also es geht richtig ab und irgendwann flitzt es über den Platz und dann denkst du, was war das für ein Kind? Ich glaube, jeder Mitarbeiter hat schon mal so ein Erlebnis gehabt oder ich wünsche euch das, weil das ist echt ein cooles Erlebnis. Oder wie wir 2015 einmal richtig coole Flöße gebaut haben, als wir Wikinger waren und über einen See uns transportieren mussten. Das Problem war nur, einen Tag vorher gab es einen riesigen Sturm. Und ich fand es so cool, dass wir damals noch auf einem Platz waren, wo es die Auswahlmöglichkeit gab, dass wir in einer Reithalle untergebracht werden konnten. Und die war so leer, dass wir einfach wirklich alle Gruppen einzeln lagern konnten und in Sicherheit da sein konnten. Vor allem, weil als wir rauskamen, sehr viele Äste auf dem Boden lagen und zwar nicht nur kleine Äste. Und das wäre echt gefährlich gewesen, hätten wir da die ganze Zeit nur auf einem offenen Feld gelegen. Oder auch, wie es einfach jedes Jahr immer wieder zu bangen gibt, weil wir die Mitarbeiterzahl nicht hochkriegen. Dass wir versuchen, Leute anzuwerben und immer wieder denken, schaffen wir das nicht. Es ist Bangen um das Sola. Die Teilnehmer sind natürlich alle schon angemeldet, aber es fehlt immer noch Mitarbeiter. Und wir haben Jahr für Jahr immer wieder gemerkt, dass nicht wir die Mitarbeiter anheuern, sondern Gott die Herzen erreicht der Menschen und die Menschen zum Sola bringt. Ja, und manche können nun sagen, das ist echt was Tolles, was ihr auf die Beine stellt. Es ist echt toll, dass ihr diesen Grundsatz habt, dass Liebe und Respekt auf dem Platz einfach gilt und dass ihr richtig entschieden habt 2015. Es ist auch alles an und für sich richtig, dass wir uns gut verhalten haben, aber wer hinter den Kulissen Gott darin nicht erkennt, der verpasst wirklich, was das für eine Kraft sein kann. Ich meine, versuch einfach mal 2 bis 3 Wochen lang im Hochsommer jeden Morgen um 5:30 oder 6 Uhr aufzustehen und dann bis 22 Uhr mindestens noch richtig schön viel rumrennen, Geländespiele machen, Sachen aufbauen, dann jeder Gang zur Toilette kann 200 Meter sein, hin und zurück. Das ist durch die Sonne echt schon hart. Und wenn wir das alles nur aus unseren eigenen Kräften machen und uns auf uns selbst verlassen müssten, dann wäre unsere Energie schnell erschöpft. Und man muss sich das so vorstellen wie dieses Gefäß hier. Dieses Gefäß ist sozusagen, sind wir. Darin ist Wasser enthalten. Jetzt das Wasser ist so ein bisschen, symbolisiert unsere Energie, unsere Ressourcen, unsere Zeit. Und immer wenn wir uns für irgendetwas aufopfern oder irgendwo irgendetwas rein investieren, dann ist es, als ob der Hahn die ganze Zeit offen steht. Der Hahn läuft und läuft, wir investieren Energie, wir rennen bei Geländespielen, unser Energiehahn ist offen. Und man sieht, wie langsam der Pegel sinkt. Aber irgendwann ist das Fass auch leer. Woher bekommen wir dann neue Energie? Man kann teilweise natürlich einen Energietopf nehmen von jemand anderem, dass jemand anderes dich unterstützt. Aber das ist auch nur ein Energietopf, der wieder leer werden kann. Oder man verlässt sich auf Essen, auf Trinken und auf Schlaf. Und ich mag auch meinen Schlaf, ja, jetzt ganz besonders. Ne? Aber auch das hilft uns nur zeitweise. Und wir müssen immer wieder nachlegen und immer wieder nachfüllen. Wir brauchen etwas anderes, was uns füllt, was uns aber für immer füllt, was uns wirklich sättigt. Und sowas nennt man eine Quelle. Wir brauchen eine Quelle, wie bei einem Fluss. Wenn ein Fluss sozusagen ihren Ursprung hat, hat die ihren Ursprung meistens etwas weiter oben gelegen in einer Quelle. Das entspringt dann aus Gestein oder aus einem Spalt in der Erde Wasser. Und es ist unglaublich, aber es kommt immer mehr Wasser raus und es kommt immer wieder Wasser raus. Und gefühlt versiegt diese Quelle nicht. Ich könnte euch jetzt erklären, wie das funktioniert hier mit den ganzen Prozessen, aber wir sind hier gerade nicht beim Erdkundeunterricht. Wichtig ist, dass wir keine Töpfe oder Gefäße brauchen, die unser Fass wieder füllen, aber dann wieder leer ist. Wir brauchen eine Quelle, eine nie versiegende Quelle. Aber woher bekommen wir sie? Und um das zu verdeutlichen, möchte ich gerne mit euch eine kurze Geschichte aus der Bibel ansehen. Das steht in 1. Samuel Kapitel 17. Einige kennen dieses Kapitel wahrscheinlich. Das ist nämlich das Kapitel, wo David gegen Goliath kämpft. Und ich fange einfach mal an, die ersten Verse zu lesen. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes-Damim auf, zwischen Socho und Azeka. Und auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental, stellten sich in Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister, am Hang gegenüber die Israeliten. Das ist ganz schön, man kann mit Google Maps immer noch diese ganzen Orte sehen, auch wenn jetzt da Straßen und Autobahnen sind. Es ist ganz schön zu sehen, auf der einen Seite sind die Philister, auf der anderen Seite die Israeliten und dazwischen ein großes Tal, was etwa 500 bis 600 Meter breit ist. So. Dann aber geht es weiter. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat, Goliath aus der Stadt Gath. Er war über 3 Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer, mit Beinschienen, alles aus Bronze. Und dazu hat er sich noch einen bronzenen Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und allein die Eisenspitze des Speers war über 7 Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger. Bei der KI meines Vertrauens habe ich mal geschaut, wie man das so darstellen kann. Es ist ein bisschen übertrieben, die Menschen dahinter sind sehr, sehr klein. Aber Goliath, ein Riese von einem Typen, schwer bewaffnet und nichts könnte diesen Mann durchdringen, weil alle wichtigen Sachen voll bepanzert sind. Und im Vers 16 steht dann weiter, dass Goliath morgens und abends 40 Tage lang runtergeht ins Tal, rüber zu den Israeliten, sich vor den Israeliten aufstellt und sie herausfordert. Und da ging es dann weiter in Vers 8. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber auf und brüllte: Was wollt ihr eigentlich hier mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur die Knechte Sauls. Los, wählt euch euren besten Mann und schickt ihn zu mir herunter. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Sklaven sein. Ja, ich fordere heute alle Israeliten heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Und als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Er kommt also jeden Tag, 40 Tage lang, morgens und abends raus und predigt immer wieder dasselbe. Immer wieder hatten die Israeliten Angst davor. Das ist richtig psychologische Kriegsführung. Und es funktioniert bei den Israeliten. Sie machen sich wirklich in die Hosen. Und dann haben wir da David, der vorher als jungen, hübschen, rötlichen Burschen beschrieben wurde. Nicht wirklich ein Kämpfer, eher ein Hirte und ein ziemlich guter Hafenspieler. Das hilft ihm nur leider nicht viel bei einer Schlacht. Und in der Zwischenzeit muss David als jüngster Sohn von seinem Vater zwischen der Arbeit auf dem Hof, wo er Harfe spielt, und dem Hüten der Schafen und Ziegen seines Vaters hin und her pendeln. Nach einiger Zeit befahl sein Vater Isai ihm, er solle seinen drei anderen Brüdern, die alle im Heer der Israeliten kämpfen, Brot und gerösteten Weizen bringen. Und den Offizieren soll er sogar 10 Stücke Käse mitbringen, als Stärkung, aber auch als Geschenk gedacht. Eine ziemlich einfache Sache, aber als er ankam, waren die beiden Heere gerade dabei, in die Schlacht zu ziehen. Die Frist von Goliath und den Philistern war abgelaufen. Und David kommt an und Folgendes passiert. Wir lesen ab Vers 22 weiter. David ließ sein Gepäck bei der Wache des Lagers zurück und eilte den Soldaten nach, um seine Brüder zu sehen. Als er sie gefunden hatte, fragte er sie, wie es ihnen gehe. Und noch während sie sich unterhielten, kam Goliath von Gat wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor und David hörte, wie er den Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Tag 41. Kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. Hast du das gesehen? Dort kommt er wieder, riefen sie einander zu. Hör nur, wie er uns wieder verspottet. Und der König hat eine hohe Belohnung ausgesetzt für den, der diesen Kerl umbringen kann. Ja, er will ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Und dazu soll er seine ganze Familie sofort aus den Steuern befreit werden. David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, sag mal, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht erlauben, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Und David lässt alles, was er mitgebracht hatte, stehen und liegen und rennt zu den Schlachtreihen. Man muss dabei bedenken, die Heere laufen jetzt langsam aufeinander zu und David ist komplett ohne Rüstung, ohne Schwert, ohne irgendetwas. Und er läuft einfach hin, weil er denkt, ich muss hier los. Und er hört dabei, was Goliath wieder an den Tag bringt, was er seit 40 Tagen an den Tag legt und hört, mit welcher Angst seine Landsmänner über ihn reden. Aber was sagt er? Wer soll denn das sein, dass er sich über uns lustig macht, obwohl wir Gott hinter uns haben? Naja, mehr und mehr Männer hören, was David da sagt und irgendwann melden sie es auch König Saul. Der ist natürlich sehr interessiert an diesem Mann, der so einen Mut hat. Und David aber sagt ihm auch sofort, als er David gesehen hat, das schaffst du nicht, du wirst Goliath nicht schlagen können. Das ist unmöglich für dich. Aber dann kam diese Ansage von David in Vers 34 bis 37. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn bei der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen. Denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Also wer jetzt noch denkt, dass ein Hirte ein ganz, ganz lieber Mann ist, der einfach nur ein bisschen Schafe hütet, ein bisschen mit seinem Wanderstock rumwandert, ich glaube, der hat sich sehr geirrt. Diese Männer waren wirklich hartgesottete Männer mit viel Mut, weil sie mussten in der Wildnis überleben. Und was für ein Mut. Er hat in der Vergangenheit seine Erfahrungen mit Gott gemacht, Löwen und Bären besiegt und er vertraut zu 100% darauf, dass es genau so wieder sein wird wie mit den Löwen und Bären. Saul stimmt also zu, ist überzeugt, legt ihm eine Rüstung an, die dem Goliath standhalten soll und gibt ihm ein Schwert. Und wie jeder es natürlich erahnen kann, der David, der kann sich nicht bewegen. Der hat es nicht gelernt, mit einem Schwert umzugehen und er ist auch noch viel zu jung. Er konnte diese Rüstung nicht halten. Aber er hat seinen eigenen Plan. Er wählt 5 glatte Steine, wie der hier, aus dem nahen gelegenen Bach und macht sich auf in den Kampf mit Goliath. Ich habe mal die KI meines Vertrauens mal gefragt, wie das ausgesehen haben soll. Und das ist auch wieder ein bisschen übertrieben, aber es sieht schon wohl sehr cool aus. Und der Kampf ist tatsächlich relativ kurz. Goliath gibt wieder seine Standarte von sich, sagt, dass er der Größte und Coolste ist. Und David tut es ihm aber gleich, so wie man es damals in der Zeit gemacht hat. Man kündigt an, dass man den anderen vernichtet, bevor man den tatsächlich vernichtet. So, und dann ging es auch ziemlich schnell. Es kam eigentlich nicht einmal zu einem Kampf. David trifft Goliath mit einem gezielten Stein an die Stirn, der auch in die Stirn geht. Und die restlichen gewalttätigen Details, die erspare ich euch jetzt erstmal. Wer aber das tatsächlich noch durchlesen möchte, der kann ab Vers 41 bis zum Ende mal durchlesen. Das Wichtige ist, David hat gewonnen. Als wahrscheinlich 1,50 Meter großer kleiner Knirps, der einem 3 Meter Koloss entgegenstand, der doppelt so schwer war, allein schon ohne seine Rüstung, aber dann noch Rüstung und Schwert trug und Lanze trug, nicht Schwert. Denn David hat darauf vertraut, dass Gott seine Stärke ist und nichts anderes. Er hat nicht damit geprahlt, was für ein cleverer Schütze er ist mit der Steinschleuder oder irgendwelche total krassen Fähigkeiten hat oder Kraft hat. Er hat wirklich nicht mal damit geprahlt, dass er aus eigener Kraft Löwen und Bären gekoltert. Vor allem hatte David diese Erwartungshaltung. Er war früher schon bei mir, er wird jetzt auch bei mir sein. Er hat nichts anderes erwartet, als dass dieser Kampf so ausgeht. Was für ein Vertrauen, oder? Erwarten wir aber dasselbe bei uns, bei Gott? Um zurückzukehren zu unserem Bild mit unserem Gefäß, haben wir eine Quelle, die nie versiegt. Gott ist diese Quelle. Erfüllt uns und wir können den Hahn offen lassen. Wir können uns verausgaben, aber egal wie sehr wir uns verausgaben, Gott füllt uns weiter und weiter bis zum Überfluss. Denn er ist die nie versiegende Quelle. Ich hoffe, niemand muss auf Toilette. Und David hat aus dieser Quelle. David hat aus dieser Quelle geschöpft. Und wie er geschöpft hat. Er hat alles daraus geholt, was Gott ihm gibt. Und wenn ihr euch also fragt, wie schaffen es die ganzen Mitarbeiter 2 bis 3 Wochen lang in der prallen Sonne, wie zum Beispiel so eine Hitze wie jetzt, sich zu verausgaben, morgens und abends immer wieder aufzustehen, draußen zu sein, Geländespiel zu spielen, 200 Meter Toilettenweg zu haben, dann kann ich euch sagen, dass sie gespeist werden von der nie versiegenden Quelle. Und das können wir auch in unseren Alltag nutzen, in unserem ganz normalen Alltag, wo wir Termine haben, wo wir Arbeit haben, wo wir vielleicht auch Probleme oder Stress mit Mitmenschen haben, können wir aus dieser Quelle Kraft schöpfen. Ich habe mal noch etwas für euch zum Mitnehmen, zum Ende dieser Predigt. Es soll als Ermutigung und Stärkung für alle von euch, die es zurzeit brauchen, dienen. David, der hat auf Gott vertraut, weil er die Erfahrung gemacht hatte, weil er Erfahrungen mit ihm gemacht hat, die ihn geprägt haben. Und da steht es wirklich wörtlich. In Vers 37, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesen Philister erretten. Er wird Nicht ich denke, nicht ich glaube, sondern er wird es. Er war sich so sicher, dass er nichts anderes erwartet hat. Oder wenn du keine Kraft hast und dich schwach fühlst, gibt es in 2. Korinther 12, Vers 9 einen sehr ermutigenden Satz. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und egal, wie dein Alltag aussieht, ob du Termine hast, ob du die dich überfordern, wenn dir die Hitze so richtig zusetzt, wie jetzt gerade, und du trotzdem arbeiten musst oder schwierige Zeiten vor dir hast, finde ich immer Philipper 4, Vers 13 ganz cool, wo darin steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Aber als allerwichtigster Vers möchte ich euch am Ende den hier mitgeben, auf den ihr euch auch wirklich verlassen könnt und den ihr euch gerne mal aufschreiben dürft. Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Amen.